Liebe Gemeinde, wer ist Jesus für euch? Was ist Jesus für euch? Jesus hat seine Jünger das auch einmal gefragt. Wer bin ich für die anderen? Wer bin ich für euch? Und Petrus hat geantwortet, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Für die jüdischen Zeitgenossen Jesu war das das Höchste, was man in einem Menschen sehen konnte. Der Messias. Wer ist Jesus für dich, der du heute lebst? Es gibt Lieder, die uns neue Formulierungen anbieten. Eins finde ich besonders gelungen. Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher, mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer, mein Worteinhalter, mein Liebesspender. Alles ein Lied, ein Refrain. Großartig. Wer es etwas klassischer mag, findet in dem Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus« ganz am Ende diesen Dreiklang. O, so ist uns Jesus alles, ihr seid toll, König, Priester und Prophet. Jesus als König ist uns geläufig, so wird er oft in Lobpreisliedern besungen. Jesus als Prophet, dafür haben die Leute Jesus gehalten, damals, als er seine Jünger gefragt hat, vielleicht ein bisschen wenig, oder? Jesus als Priester? Wem fällt denn sowas ein? Hatte Jesus nicht Stress mit den Priestern? Waren sie es am Ende nicht, die ihn zusammen mit den Römern aus dem Verkehr gezogen haben? Für wen ist Jesus denn in erster Linie Priester? Es gibt eine einzige Schrift im Neuen Testament, die von Jesus als Priester spricht. Der Hebräerbrief nennt ihn unseren hohen Priester. Und er sagt einzigartige Dinge von Jesus, die sonst nirgendwo gesagt werden. Ich nehme mal an, dass der Hebräerbrief nicht von vielen das Lieblingsbibelbuch ist. Er ist etwas kompliziert und setzt viel Wissen aus dem Alten Testament voraus. Deswegen drehe ich, bevor ich den Predigttext aus dem Hebräerbrief lese, noch eine kleine Runde. Was sagt denn das Alte Testament über Priester? Was ist die Aufgabe von Priestern und besonders die Aufgabe des Hohenpriesters? Der erste Priester, von dem die Bibel erzählt, ist nicht etwa Aaron. Es ist auch nicht Jitro, der Priester von Midian und Schwiegervater des Mose. Es ist nicht Potiphera, der ägyptische Priester, dessen Tochter Asenat, der Pharao Josef, zur Frau gibt. Vielleicht kanntet ihr den gar nicht. Der erste Priester, von dem die Bibel erzählt, ist Melchisedek, der König von Salem. Er war Priester des höchsten Gottes, heißt es in 1. Mose 14. Vielleicht mal gehört, aber irgendwie komische Sache. Melchisedek ging Abram nach einem Kriegszug gegen kanaanäische Könige entgegen und segnete ihn im Namen des höchsten Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erde. Und Abram gab ihm daraufhin den Zehnten von allem, was er hatte. Das ist eine durch und durch seltsame Episode. Dieser Jerusalemer Priesterkönig Melchisedek taucht aus dem Nichts plötzlich auf und er verschwindet auch genauso schnell wieder im Nichts. In der ganzen Tora kommt er nicht wieder vor und im Rest des Alten Testaments noch genau ein einziges Mal. Wozu braucht man den? Wir brauchen einen langen Atem, um das zu verstehen. Geduld. Viel später wird Aaron, der Bruder des Mose, von Gott zum Priester eingesetzt, zum Hohenpriester. Sein Priesterdienst soll die Verbindung schaffen zwischen Gott und den Menschen. Auf Lateinisch heißt Priester Pontifex, Brückenbauer. Das ist eine ziemlich gute Jobbeschreibung für einen Priester. Der Priester erneuert die Brücken zwischen Gott und Menschen. Die Brücken, die die Menschen durch ihren Ungehorsam immer wieder abreißen. Gott selber hat diesen Priesterdienst eingerichtet, weil er die Menschen kennt und weil es ihm wichtig war, dass sie immer einen Weg zurück zu ihm haben. Einen Weg zurück zu einer geheilten Gottesbeziehung. Und der Weg zurück war im alten Bund der Weg des Opferns von Tieren. Ihr Blut wurde als Träger des Lebens gesehen und an den Altar im Tempel gesprengt. Das sollte die Menschen daran erinnern, dass Gott ihr Leben verschont und erhält, obwohl sie sich schuldig gemacht haben an ihm. Natürlich war dabei auch das Herz der Menschen von Bedeutung. Sie sollten voller Reue zu Gott zurückkehren und den Schaden, den sie angerichtet haben, wiedergutmachen. Der höchste Feiertag im Judentum war und ist bis heute Yom Kippur, der große Versöhnungstag. An diesem Tag brachte der Hohepriester im Tempel ein stellvertretendes Sühneopfer für das ganze Volk Israel dar. Die Beziehung zu Gott wurde so erneuert, Jahr für Jahr. Jetzt hören wir, was das alles mit Jesus zu tun hat. Ich lese Hebräer 5, die Verse 1 bis 10. Jeder Hohepriester, der aus dem Kreis der Menschen genommen ist, wird ja für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden, als einer, der mitzufühlen vermag mit denen, die unwissend sind und in die Irre gehen, weil auch er mit Schwachheit behaftet ist. Dieser Schwachheit wegen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Sühnopfer darbringen. Und niemand verschafft sich diese Würde selber, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Ebenso hat auch Christus sich die Würde, hoher Priester zu werden, nicht selber verliehen. Verliehen hat sie ihm der, der zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens seinen Bitten und Flehen mit lautem Schreien und unter Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte, und er ist erhört worden, weil er es aus Ehrfurcht vor Gott tat. Obwohl er Sohn war, lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. Dadurch wurde er zur Vollendung gebracht und ist zum Urheber ewigen Heils geworden für alle, die ihm gehorsam sind. Und er wurde von Gott angesprochen als hoher Priester nach der Weise Melchisedeks. Viele Fragezeichen in euren Gesichtern. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Licht reinbringen. Jesus wird mit Aaron verglichen und mit dem rätselhaften Melchisedek. Wie der Hohepriester Israels ist Jesus von Gott eingesetzt. Bei seiner Taufe hört er vom Himmel her die Worte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ist auch ein Brückenbauer zu Gott, aber nicht so wie Aaron. Aaron musste für sich selber und für das Volk Opfer darbringen, immer wieder aufs Neue. Melchisedek tut das nicht. Er steht über Aaron, denn Aaron ist ein Nachfahre Abrahams. Der hat ihn quasi noch in sich, den Aaron, als er von Melchisedek den Segen empfing und ihm den Zehnten brachte. Melchisedek steht zwar über Aaron und über dem ganzen Volk Israel, aber er dient ihm mit Brot und mit Wein. Brot und Wein stehen für die Hingabe von Leib und Blut. Und so ist im Folgenden von der Hingabe Jesu die Rede. Wie er in Gethsemane betete und Gott unter Tränen anflehte, verschont zu bleiben vom Leidenskelch. Erstaunlicherweise heißt es hier, er ist erhört worden. Der ihn vom Tod erretten konnte, hat ihn vom Tod errettet und auferweckt. Aber das Leiden blieb ihm nicht erspart. Einzigartig in der Bibel ist der Satz, obwohl er Sohn war, lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. Wir sehen hier den Menschen Jesus, der genau wie wir lernen muss durch Leiden, der Gehorsam lernen muss. Ich muss dabei zuerst an die Mutter denken, die ihrem Einjährigen verbietet, auf die heiße Herdplatte zu fassen. Mancher Einjährige gehorcht, andere wollen es selber wissen und fassen trotzdem drauf. So verschieden sind die Menschen. Die einen lernen durch Gehorsam, die anderen durch Erfahrung. Und die ist oft leidvoll. Wer nicht hören will, muss fühlen, sagen wir dann. Ist das hier gemeint? War Jesus so einer, der nicht hören wollte und dafür fühlen musste? Ganz bestimmt nicht. Gehorsam kann man auch ganz anders verstehen. Dazu erzähle ich euch eine Geschichte, die ich gelesen habe, von einem Kollegen. Der Abt eines Benediktinerklosters hielt einmal einen Vortrag zum Thema Gehorsam. Und er lud auch den Kollegen ein, der war evangelischer Ortspfarrer. Den regte eigentlich schon das Thema auf, Gehorsam. Als Bürger eines demokratischen Rechtsstaates erschien ihm das Prinzip Befehl und Gehorsam wie ein Relikt aus fernen Zeiten. Er verband mit Gehorsam autoritäre Erziehung und einen Obrigkeitsstaat. Auf dem Weg zum Vortrag überlegte er schon, wie er nachher in der Fragestunde seinem benediktinischen Kollegen widerlegen könnte, obwohl er den Vortrag noch gar nicht kannte. Ihm kamen die Stichworte Freiheit, Widerspruch und Widerstand in den Sinn. Darum muss es doch auch gehen. Was der Abt aber dann in seinem Vortrag sagte, war völlig anders, als der Pfarrer vorher erwartet hatte. Der Abt erzählte davon, dass Widerstand und Gegenrede für ihn als Novizen und später auch als Mönch ganz selbstverständlich waren. Gehorsam musste immer wieder neu geboren werden aus Rebellion und Widerstand. Und als er dann zu seiner Rolle als Abt kam, da hat er sich richtig gewundert, der Kollege. Denn dazu sagte er, der Gehorsam als Abt, also als Klostervorsteher, ist für mich 16-mal schwerer als der Gehorsam als Mönch. 16-mal? Warum 16-mal schwerer? Die Mönche, sagte er, gehorchen einem Abt. Aber als Abt habe ich in meinem Kloster 16 Mönchen zu gehorchen. Der Pfarrer war sehr überrascht. Der Abt definierte Gehorsam nicht als seine Pflicht gegenüber dem Papst oder der Ordensleitung, sondern gegenüber den Menschen, denen er vorstand. Tatsächlich heißt es in der Ordensregel des heiligen Benedikt, die Mönche sollen sich in gegenseitigem Gehorsam überbieten. Keine Hierarchie, keine Befehle. Stattdessen ging es dem Abt darum, 16 verschiedenen Persönlichkeiten gerecht zu werden. Alle haben unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche. Welchen sollte man nun entsprechen? Welche zurückweisen? Es ist eine große Lernaufgabe, hinter jeder einzelnen Forderung zu erkennen, was der Gemeinschaft dient und was sie zersetzt, und zu überlegen, wie keiner zu kurz kommt und keiner bevorzugt wird. Ein Abt muss zugleich gehorchen und widersprechen, zugleich nachgeben und widerstehen. Mit so einem Verständnis von Gehorsam kann man leiten, ohne zu herrschen. Der Pfarrer war am Ende persönlich berührt. In seiner eigenen Leitungsfunktion kam ins Nachdenken und hat auf seine Gegenrede verzichtet. In unserem Text heißt es, obwohl er Sohn war, lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. Wechseln wir hier auch einmal die Blickrichtung, sodass es nicht um den Gehorsam nach oben geht, sondern um den Gehorsam nach unten. Dann entspräche dieser Satz dem, was Paulus im Philipperbrief schreibt. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Es entspräche auch unserem Wochenspruch. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Jesus wäscht seinen Jüngern im Johannesevangelium die Füße und zeigt damit, sein Gehorsam blickt tatsächlich nach unten. Es ist der Gehorsam des Meisters gegenüber denen, für die er die Verantwortung übernommen hat. Das ist kein preußischer Kadavergehorsam, sondern das Gegenteil. Der Herr lernt gehorchen im Blick auf die Menschen, die ihm anvertraut sind. Wie im Benediktinerkloster, wo der Abt lernen musste, seinen Mönchen zu gehorchen. Das ist die verkehrte Welt der Gottesherrschaft. Jesus ist wie der Herr im Gleichnis, das er einmal erzählt, der seine wartenden Knechte, die ihm spät nachts die Tür auftut, zu Tisch bittet und ihnen dient. Der Herr. Jesus lernt diesen Gehorsam nach unten, nicht nur als Mensch, an dem wir uns ein Beispiel nehmen können. Er lernt ihn als Sohn Gottes. Gott selbst lernt in Jesus Gehorsam. Auch bei der Begegnung mit der syrophönizischen Frau, mit der kranken Tochter, lernt Jesus dazu und er korrigiert sich sogar. Ihr kennt die Geschichte. Erst lehnt er ihren Wunsch nach Heilung der Tochter barsch ab. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Aber als sie dann von den Brotkrumen spricht, die unter den Tisch fallen und dort von den Hunden gefressen werden, geht er doch darauf ein. Der Sohn, der im Leiden an uns Menschen den Gehorsam nach unten lernte, ist zugleich der Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Er ist der Brückenbauer zwischen Gott und den Menschen, von Gott selber eingesetzt. Er hat keine Tiere geopfert für unsere Sünde, er hat sich selber geopfert. Kein Tierblut hat er vergossen, sondern sein eigenes Blut. Er hat das nicht aus dem menschlichen Impuls herausgetan, einen zornigen Gott im Himmel zu besänftigen. Er hat das als Sohn Gottes getan, der eins ist mit dem Vater. Gott selber vergießt sein Blut, um sich mit uns zu versöhnen. Dadurch wurde er zur Vollendung gebracht und ist zum Urheber des ewigen Heils geworden für alle, die ihm gehorsam sind. Am Ende geht es um unseren Gehorsam. Auch wir sind nicht zu einem preußischen Kadavergehorsam aufgefordert. Gehorchen kommt von Horchen. Zuerst kommt das Hinhören. Hinhören auf das, was Gott auf dem Herzen hat und auf das, was die Menschen wollen und auf das, was ihnen fehlt. Auch für uns ist das ein Lern- und Leidensweg, den Menschen gerecht zu werden, die wir lieben. Wer Kinder erzieht oder begleitet, versteht das sofort. Es ist oft ein Ringen unter Gebet und Tränen. Gott sei Dank geht es dabei für uns nicht um ein buchstäbliches Kreuz. Es geht um das Kreuz, das Jesus uns tragen lehrt. Wir müssen unsere Ego-Fixierung aufgeben, die Komfortzone verlassen, um derer willen, die wir lieben. Das ist ein ganz und gar freiwilliger Herzensgehorsam. So können wir auch das Gebet Jesu in Gethsemane verstehen. Da ringt Jesus nicht mit einem harten, unbeugsamen Gott, der ihn in einen grausamen Tod schicken will. Jesus ringt mit den Konsequenzen von Gottes Liebe zu den Menschen, die er sich zu eigen gemacht hat, diese Liebe. Die Agape, die am Anfang unserer schwierigen Passionsreihe stand. Am Ende willigt er ein, seinen Weg der Liebe bis zum Ende zu gehen, um der geliebten Menschen willen. Weil wir jemanden brauchen, der uns zeigt, dass diese Liebe trägt. Wir brauchen jemanden, der uns zeigt, dass diese göttliche Agape durch Leiden und Sterben hindurch trägt, dass sie sogar den Tod überwindet. Den Gehorsam uns Menschen gegenüber musste Jesus lernen, gegenüber unserer Todesangst, unserer Mutlosigkeit, unserer Bedürftigkeit. Das war seine Aufgabe als hoher Priester eines Volkes von Priestern. Denn so sieht uns auch der Hebräerbrief. Wir sind alle berufen zu Priestern, zu Brückenbauern zwischen Menschen und Gott. In dem, was wir an ihnen leiden, an den Menschen, die uns anvertraut sind, können wir denselben Gehorsam lernen. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen, die er so sehr liebt, dass er selber Mensch geworden ist. Und sich in Jesus mit uns Menschen selbst versöhnt hat. Er sieht auch unsere Tränen. Er wird auch unsere Gebete erhören und uns von allem Tod erlösen. Amen.